Ja, und dann ist sie eben in die USA geholt worden von Leonard Feather und ist dann auch eingezogen irgendwie bei ihm und seiner Frau, wie man lesen kann. Und da gab es dann irgendwie diesen Missklang, wo sie danach aus dem Jazz-Lexikon von Leonard Feather wieder entfernt wurde. Vorher aber als große Hoffnung aus Europa bejubelt. Und dann gibt es eben diesen Vertrag bei Blue Note, wo sie drei Alben gemacht hat, alle drei unter ihrem Namen, aber eins auch mit Zoot Sims, oder? Dem Saxophonisten, glaube ich, eins noch mit ihr, genau, mit ihm noch zusammen. Aber meistens eher Trio, sie mit Bass und Schlagzeug. Und dann gibt es aber eben auch Geschichten, interessante Anekdoten, dass sie sich einschloss in ihrem Apartment und nicht raustraute und Angst hatte vor dieser großen Jazzwelt und auch hat wohl öfter auch alkoholisiert performt und da gab es dann, irgendjemand hat sich über sie lustig gemacht, sie könne gar nicht spielen und so und dann hat sie sich irgendwie wohl ziemlich zurückgezogen und eine Zeit lang nur noch Horace Silver gehört, der ja letztes Jahr gestorben ist und hat sich dann irgendwie diesem Einfluss des eher hardboppigerem oder Soul-Jazz-haften, schon sich ankündigenden Horace-Silver-Spiel so ausgesetzt. Und da gibt es auch abschätzige Bemerkungen von Leonard Feather, dem Jazz-Kritiker, der dann sagt, dann hörte sie plötzlich nur noch Horace-Silver und so. Also irgendwie ist es eine sehr, sehr interessante Geschichte, wo wahrscheinlich irgendwelche Eifersüchteleien und dreieckige Formationen auch noch eine Rolle spielen. Auf jeden Fall ist eben auf diesem ersten Album, was sie dann auf Blue Note das ist Volume 2, das sind eigentlich zwei Volumes eines Konzerts at the Hickory House in New York. Und das ist auch teilweise bitter zu hören. Man hört manchmal das Besteck klappern sehr, sehr laut. Also das ist dann auch die Pianistin im Restaurant so ein bisschen. Ne? Das ist aber natürlich auch in den USA ein eigenes Genre und da spielten viele, viele sehr, sehr gute Leute in Restaurants. Und dieses Stück heißt Horatio und das hat sie geschrieben und es geht natürlich, ist natürlich ein Tribut an Horace Silver. Und man hat sie hier eben jetzt schon nicht mehr ganz so cool-jazzig. Also ein Jahr später nur, 1956 auf Blue Note dann. Ah, das ist noch das Ende von dem davor. Entschuldigung. Dafür wären Kopfhörer gut, aber... Ich weiß, das tut man nicht. Ah, jetzt kommt's dann. Fünf Leute, die klatschen. Das ist alles. Thank you. Das sind schon 10 Leute.
Ich habe jetzt gerade mal so ein bisschen gemerkt, dass wir schon 1 Stunde und 45 Minuten machen. Kann das sein? Ich überspringe mal so ein bisschen was hier. Es gibt nämlich noch tolle andere Pianistinnen, so wie Barbara Carroll, von der ich dann auch gleich mehrere Sachen hätte. Dann machen wir mal einen extra Abend. Barbara. Nee, ich meine nur, ich will ja noch wohin kommen und vielleicht sollte man nicht viel länger als 2 Stunden sowas machen. Aber man darf natürlich auch gehen, ich bin nicht beleidigt. Ich hätte dann hier in den das ist jetzt auch noch späte 50er Jahre, kam plötzlich eine, auch mit einem typisch weiblich besetzten Instrument, nämlich der Harfe, aktive Musikerin namens Dorothy Ashby auf, die dann später auch noch so richtige Funkplatten auf der Harfe machte in den 60er Jahren. Und dies ist aber hier noch so, hier hat man sie mit dem Flötisten Frank Wess und Bass und Schlagzeug noch dabei, also in einer kleinen wie eine Trio-Besetzung plus die Flöte sozusagen, wie es auch bei Hammond-Platten oft war, dass noch ein Flötist oder Tenorist dabei war. Und was wollte ich denn davon eigentlich spielen? Das ist nämlich auch eine Wiederauflage. Ich glaube, ich wollte das erste Stück gleich mal spielen. Also da hat man sozusagen die Harfe als das Instrument, also auch die Frau ans Haus fesselt. Die schleppt man einfach nicht mit in so einen Club, so eine Harfe. Und das ist eigentlich das Klavier oder das Engelsinstrument auch. Aber es gibt eben es gibt mehrere berühmte, es sind eigentlich fast immer Frauen, natürlich, die dann auch im Jazz meist auch eher ins Easy-Listening-Hafte wechseln. Oder lappend solche Platten spielen. Aber es gibt dann die nächste, die ich eben noch dabei habe, auch Alice Coltrane, die mit John Coltrane zusammen war, die Harfe spielt. Aber hier erstmal kurz, man kann es ja auch mal ausblenden, wenn es mir nicht übel genommen wird. So ein paar Plättchen würde ich gerne noch spielen. Dorothy Ashby, wie gesagt. Thank you.
Wollen wir noch aufs Hafen-Solo warten? Ja, ne?
Ja.
Immer diese Flötisten. Und auch noch beim Bass-Solo, aber es geht noch ein bisschen und ich wollte noch zwei. Ja, aber sie ist wahnsinnig gut, oder? Also sie bricht sozusagen den Widerstand dieses Instruments auch irgendwie. Weil es gibt ja Instrumente, die sich so ein bisschen sperren gegen den Funk. Und da dachte ich, die Harfe gehörte dazu, bis ich sie hörte hier. Weil ich meine, was ich jetzt als nächstes spielen wollte, Alice Coltrane, die eben mit John Coltrane verheiratet war und ihn auch überlebte. Die hat ja verschiedene Instrumente gespielt, eben sehr viel auch Keyboards, aber eben auch die Harfe. Und da könnten wir mal kurz... Was ist das eigentlich gerade? Ah, super, das ist gut. Nee, wenn man weiß, was es ist, ist es gut, ne? Vielleicht passt es ja tonal zu dem Harfending. Also das ist jetzt Alice Coltrane an der Harfe 1976. Sehr unter Einfluss damals von fernöstlicher Musik. Ich könnte auch das Stück Hare Krishna auflegen. Aber da spielt sie Orgel. Nee, ich nehme das Stück Ganesha, wo sie eben die Harfe spielt. Aber eigentlich danach noch kurz mal, wie toll sie nämlich an der Orgel ist. Auf der anderen Seite, dann auf einem anderen Stück namens Om Namah Shivaya. Bin da nicht so... Ich komme eher aus der Anti-Hippie-Bewegung. Ich kenne mich da nicht so aus. Aber die Musik ist natürlich toll. Noch das Ende von Govinda Jai Jai. Aber jetzt kommt... Jetzt kommt das Hafenstück. Aber eigentlich will ich danach nochmal, wie toll sie an der Orgel ist auf der anderen Seite. Ist eigentlich eher wie Harpo, ne? Immer hoch und runter so. Nein, das war jetzt gemein. Thank you. blende ich mal aus, um jetzt auf ihre, finde ich, interessantere Seite zu stoßen. Es ist zwar auch ein indisches Traditional, was sie hier spielen, aber sehr, eben sie spielt hier im Orgel und ja, es ist nur Orgel und Schlagzeug. Auch 1976, das ist die ganze Seite, wir hören auch hier vielleicht nur 2 Minuten, aber ich finde es sehr schön oder auch ein bisschen länger. Das ist eigentlich dann schon der Afrofuturismus, den wir auch bei Sun Ra und so weiter so schätzen, oder ich jedenfalls. Geht eben die ganze LP-Seite lang durch. Ich will ja nicht wieder Ärger mit der Kasse kriegen. Und ich habe nämlich meine Gage noch nicht gekriegt. Und, aber es ist schon interessant, inwiefern sie auch so eine gewisse afroamerikanisierte Funkiness im, so hinter sich lässt und jetzt anders auf dem Beat ist, also eher östlich. Ne? Aber was ich interessant finde an ihr, sie wird jetzt wieder oft genannt von ganz jungen Musikern, aus der West Coast, so, es gibt ja auch einen großen Neffen oder, nee, ist es ein Enkel oder so, der sich Flying Lotus nennt von ihr, der, also direkter Nachfahre, der eigentlich auch sehr afrofuturistisch forschende Musik heute in Kalifornien hauptsächlich macht, eben der sich Flying Lotus nennt. Und eine andere, weil es auch eine Frau ist, die ich wahnsinnig schätze, Georgia Ann Muldrow, auch jetzt jung, also vielleicht ist sie jetzt auch schon in ihren 30ern, macht ungefähr seit 10 Jahren sehr, sehr interessante Platten. Überwiegend am Anfang auf dem eigentlich experimentellen Hip-Hop-Label Stone's Throw aus Los Angeles. Aber inzwischen auch auf dem eigenen Label, das sie mit ihrem Mann Dudley Perkins zusammen betreibt. Das Label heißt Some Other Ship. Und die bringen wahnsinnig oft Platten raus. Also ich habe jetzt schon mal gedacht, ob ich jetzt dann doch mal ein paar wieder in den Secondhand-Laden trage, weil die kommen fast wie Zeitschriften raus. Man hat im Nu so ein Segment Georgia and Muldrow in seinem Plattenregal. Aber ich finde sie wahnsinnig faszinierend, weil sie eben diesen Geist, den wir hier bei Alice Coltrane haben, so dieses, was eben damals auch mit anderen Bands oder Pharoah Sanders, eben ganz stark Sun Ra, dieses ganze Segment, das afroamerikanische Kultur eben nicht aus Science-Fiction oder Jux- und Dollerei-Gründen aus dem Weltall ist, weil es so tolle Bilder hergibt, sondern eben, weil es eben eine Folge dessen ist, dass man eben Anfang der 60er Jahre in den USA auf dem Boden der USA als Afroamerikaner noch keine wirklichen Bürgerrechte besaß und darum eben entweder aus den Tiefen des schwarzen Atlantik kommt oder aus dem Weltall. Und das ist eben ja auch bei Sun Ra so das Hauptmotiv, und das macht ja aus diesem ganzen eher poetisch wirkenden Kontext auch einen sehr ganz konkret politischen. Und da beziehen sich heute, finde ich, viele sehr, sehr interessante jüngere Musiker drauf, und eine, die ich da eben am interessantesten noch finde, ist diese Georgia Ann Muldrow, die auch singt, produziert, die Beats produziert, ist oft auch produziert, also auch die Beats sind oft auch programmiert. Aber es ist für meine Begriffe Jazz. Es gibt Platten von ihr, die man unter Hip-Hop fassen würde. Singen tut sie auch ein bisschen wie Erykah Badu, aber es ist noch ein bisschen dissonanter, schräger. Und das würde ich jetzt einfach gerne am Schluss spielen. Ein Stück von ihr von 2006, das New Orleans heißt. Ich weiß nicht, war da gerade schon Katrina gewesen? Der Hurricane? Ja, ne? Vielleicht bezieht es sich sogar darauf. Auf jeden Fall ist es ein total schönes Stück, wo man eben merkt, dass da schon noch was vorangeht. Für meine Begriffe in Jazz oder in so einer Jazz-Denke, ja, wo man also vielleicht auch gar nicht mehr sagen muss, ob es Jazz ist oder nicht, weil es so viele Afro, in dem Fall auch wieder afroamerikanische vorige Stufen der Musikentwicklung, Rhythm and Blues, Funk, Hip-Hop mit drin hat, aber eben auch unglaublich sophisticated ist. Das fände ich, glaube ich, ein ganz schönes Schlussstück, und dann, jetzt sind nämlich auch 2 Stunden rum. Ich weiß ja nicht, ich mache natürlich auch 4 Stunden für diesen, aber eigentlich auch vielleicht ganz schön, und dann doch vielleicht nächstes Mal, wenn ich nochmal kommen würde, darf, dann würde ich, nein, dann würde ich dann eben Sänger und Sängerinnen, das ist eigentlich ein total dann doch sehr interessant. Nur eben jetzt hier in Bezug auf Frauen fand ich eben jetzt nochmal interessanter, wenn sie spielen und nicht nur sich selbst spielen müssen sozusagen, was ja eben bei der Sängerin doch ganz stark der Fall ist. Aber natürlich, wie gesagt, Ella Fitzgerald, Billie Holiday und eben auch sehr viele, die nicht berühmt wurden, da könnte man eigentlich auch ein schönes Programm machen, ne? Weil ich habe jetzt 2, 3 sonst auch noch da.
Nicht berühmt. Ja,
bitte? Nur nicht berühmte.
Ja, die ist doch mal interessant.
Ja, stimmt. Aber leider sind die Berühmten oft ziemlich gut, ne? Da würde ich dann schon auch mal eine Ella Fitzgerald auflegen. Aber gut, ja. Also ich mache jetzt mal noch die Georgia and Muldrow. Und ich weiß nicht, ja, man könnte ja dann zum Beispiel danach. Alle dürfen gehen und so, aber die Bar ist ja noch offen. Könnt ihr einfach durchlaufen lassen, danach noch einfach so eine LP von einer dieser Sängerinnen, die eben nicht berühmt wurden, Ella Johnson, die finde ich fantastisch. Sie ist eigentlich nur die Bruder ihres Big Band leitenden Buddy Johnson, also der hatte eigentlich eine R&B Big Band, und sie ist die Sängerin und sie singt fantastisch, aber sie singt eben nicht artifiziell virtuos, sondern sie singt direkt die Melodien ins Herz, und das ist natürlich was eher Soul ist, ne? Aber dann müssen wir auch keine Grenze ziehen. Aber wäre möglich, dass ich, wenn jetzt nicht alle sofort gehen wollen, dass man die einfach im Hintergrund laufen lässt, und das wäre dann so eine Art Vorschau auf 2019 oder so. Nein, ich meine, ich wollte nicht jedes Jahr kommen, wollte ich damit sagen. Gut, also hier nochmal die wirklich, finde ich, fantastische Georgia Ann Muldrow. Und vielen Dank fürs Zuhören. Ja, es gibt auch leichtere Stücke von ihr.
Ja, danke. Lieber Thomas, vielen Dank. So. Ja. Langsam schon innerhalb zwei Jahre eine kleine
Fan-Gemeinde. Nee, es sind einfach tolle Platten. Nein.
Nein, auch einfach mit einem Wissen.
Ich habe keinen.
Von meiner Seite aus kann ich immer sagen, du eröffnest mir mit und sicherlich auch mehreren Leuten mit deinen Platten, die du uns hier präsentierst, immer sogenannte musikalische Hinterzimmer des Jazz. Viele Dinge, die ich gar nicht kenne, die ich ganz spannend finde, die mich dann auch wieder dazu bewegen. Ja, da mal wieder in diese Ecke weiterzugehen. Und ja, wir haben dieses Jahr im Jazz Festival nur drei Frauen dabei, aber eine, die auch bei Blue Note veröffentlicht hat, die Julia Kadel, fängt auch wie die Jutta mit J an, spielt auch Flügel. Und Don Was, der aktuelle Chef von Blue Note, hat sie auch schon mit gerade mit Jutta Hipp verglichen und
ja, wirklich,
sehr
ja.
große Stücke auf sie. Und wir freuen uns, dass die am Samstag bei uns auf dem Festival spielt. Am Freitag haben wir eine sehr interessante Pianistin, die Johanna Borchert, Solo. Da geht es auch mehr in Jazz, Indie-Richtung. Sehr spannend. Und ja, den Folk-Aspekt haben wir dann mit Jude Tabor am Sonntag. Du hast mir schon einen kleinen Schwenk gegeben, dass du dir das ein oder andere vorstellen könntest, uns wieder hier zu präsentieren. Wir können uns das auch gut vorstellen. Ich denke, wir finden ein Thema.
Ja, also wie gesagt, muss man jetzt nicht... Aber ich spiele jetzt tatsächlich nochmal... Also wie gesagt, es ist einfach... Vielleicht mache ich das sogar ein bisschen lauter und dann erst leise, weil diese Ella Johnson, das ist eben so ein Fall von großartigem Gesang. Einfach die kleine Schwester von Buddy Johnson. Und aber immer die Sängerin in seiner Big Band gewesen. Und auch diese Big Band ist nicht so berühmt geworden wie andere. Also sie wäre eigentlich sowas Ähnliches auch wie Lionel Hampton, aber es fehlen so die berühmten Solisten. Ne? Und es gibt ganz viele Platten von Buddy Johnson, wo sie nicht singt. Aber dieses hier von, auf so einem schwedischen Label herausgegeben in den 80er Jahren, Wiederveröffentlichungslabel, wo nur sie singt. Und ich mache einfach mal so kurz mal, einfach weil das ist so schön, wie die singt. Mache ich dann doch jetzt mal das nochmal ein bisschen lauter, aber man kann ja dabei schon aufstehen und alles und weggehen, aber das ist jetzt 50er, sogar schon in den 50er Jahren, als eben die Zeit der Big Bands eigentlich auch vorbei war. Oh, scheiße, zu früh, zu spät, meine ich.